Ich möchte diese Predigt gerne mit einer einfachen Frage beginnen. Und zwar unabhängig davon, ob du an Gott glaubst oder nicht, ob du regelmäßig eine Kirche besuchst oder nicht. Aber kennst du diese Momente, wo man über seinen Alltag hinaus ins Nachdenken kommt? Wo plötzlich ein Gefühl aufkommt, das einem signalisiert, dieses Leben hier auf dieser Erde, das kann doch nicht alles sein. Da muss es doch mehr geben. Es kann doch nicht wirklich sein, dass es in diesem kurzen Leben nur darum geht, möglichst gut über die Runden zu kommen. Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Vielleicht findest du dich hier oder dort wieder. Du verbringst deinen Sommerurlaub irgendwo an der Mittelmeerküste. Du gehst abends am Strand spazieren, setzt dich auf eine Bank und beobachtest den Sonnenuntergang. Und du bist fast so fasziniert von diesem Anblick, dass du ihn am liebsten festhalten würdest. Oder du sitzt im Sommer abends auf deinem Balkon, auf der Terrasse, schaust nach oben und stellst fest, der Himmel ist sternenklar. Du siehst eine Vielzahl von Sternen, eine unglaubliche Vielzahl von Sternen und du bist einfach überwältigt von der unendlichen Größe des Universums. Oder du sitzt mit deinem Ehepartner abends auf der Couch, ihr schaut euch gemeinsam alte Fotos an, Fotos von früher, als die Kinder noch klein waren, als man gemeinsam Ausflüge gemacht hat, gemeinsam Urlaub gemacht hat und du stellst fest, dass auf einmal so eine Wehmut aufkommt. Du würdest diese Kinder dort auf den Fotos am liebsten noch einmal drücken wollen, sie noch einmal umarmen wollen. Aber du stellst wehmütig fest, dass diese Zeiten für immer vorbei sind. Was haben all diese Momente, all diese Eindrücke gemeinsam? Wir würden sie am liebsten festhalten wollen. Diese Momente voller Glück und Staunen sollten am besten niemals enden. Aber wir alle wissen ganz genau, die Realität sieht anders aus. Die Sonne geht innerhalb von wenigen Minuten unter und die Nacht bricht an. Eben war der Himmel noch sternenklar, ziehen auf einmal Wolken auf und die Aussicht ist verdeckt. Noch vor kurzem waren die Kinder klein, süß und niedlich, jetzt sind sie groß geworden und leben nicht mehr zu Hause. Vor kurzem warst du noch jung, gesund, stark, jetzt stellst du fest, die Jahre sind schnell dahingezogen und du bist nicht mehr der Jüngste und was bleibt, sind alte Erinnerungen von früher. Es gibt so ein russisches Lied, es ist ein altes Lied, das Lied heißt Детство. Und das heißt, Детство, Детство, ты куда бежишь? Детство, Детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, Детство, ты куда постой? Das Lied ist von Juri Schatunov und er wendet sich an seine Kindheit und sagt, Kindheit, Kindheit, wo läufst du hin? Warum hast du es so eilig? Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich habe noch nicht zu Ende gespielt mit dir. Und dann singt er im Chorus, а я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по гору. Also was er damit sagt ist, ich möchte noch gerne noch einmal auf den Dächern umherlaufen und Tauben hinterherjagen, Natascha ärgern und auf den Bergen mit meinem Skater umherfahren. Und was dieser Sänger macht, ist Folgendes. Er erinnert sich an die schönen Momente seiner Kindheit und gleichzeitig drückt er die Sehnsucht aus, diese Momente nochmal erleben zu dürfen. Aber gleichzeitig stellt er fest, dass diese Momente sich nicht mehr wiederholen werden. Er beklagt die Vergänglichkeit des Lebens. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, nee, bei mir ist das etwas anders. Bei mir sind es nicht die Erinnerungen aus der Vergangenheit, an denen ich immer noch festhalte, denen ich nachtrauere. Bei mir kommt eher Wehmut auf, wenn ich an die Zukunft denke. Es gibt noch so viele Dinge, die ich erlernen möchte. Es gibt noch so viele Orte auf dieser Welt, die ich besuchen möchte, die ich sehen möchte, die Weite Australiens, die Schönheit Neuseelands, die malerische Küste Südafrikas, den Grand Canyon in Arizona. Es gibt so viele Dinge, die mich interessieren. Wie steuert man ein Flugzeug? Wie kommunizieren Ameisen? Wie erlernt man eine neue Fremdsprache wie Französisch? Aber gleichzeitig stellst du fest, es wird viele Dinge geben, die du nicht mehr erlernen wirst. Es wird viele Orte auf dieser Welt geben, die du nicht mehr sehen wirst, weil das Leben einfach zu kurz und das Portemonnaie zu klein ist. Es wird viele Sehnsüchte geben, die nicht mehr gestillt werden hier auf dieser Erde. Und vielleicht kommt da manchmal der Gedanke auf, ist das wirklich alles hier? Oder gibt es vielleicht doch so etwas wie eine Ewigkeit? Gibt es vielleicht doch so etwas wie eine Ewigkeit, wo meine tiefsten Sehnsüchte für immer gestillt werden? Es gibt ein Buch in der Bibel, das Prediger heißt. Die meisten Ausleger sind sich darin einig, dass König Salomo dieses Buch verfasst hat, dass er das geschrieben hat. Und was Salomo in diesem Buch Prediger macht, ist Folgendes. Er setzt sich mit dem Leben kritisch auseinander. Er stellt vieles in Frage. Und so kommt er zum Beispiel zu dem Entschluss, dass so vieles auf dieser Erde einfach nichtig ist. Das Wort für Nichtigkeit heißt in Hebräisch Hevel. Und dieses Wort Hevel kommt allein im Predigerbuch 38 Mal vor. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Stimmung wir in diesem Buch haben, in diesem Predigerbuch? Salomo hat zu diesem Zeitpunkt alles erreicht, was man in der damaligen Welt erreichen konnte. Er hatte Macht, er hatte Ehre, sehr viel Reichtümer, viele Frauen, viele Güter, Alkohol. Aber er hat in all diesen Dingen keine bleibende Erfüllung gefunden, kein echtes Glück gefunden. Und so geht er der Frage nach, worauf kommt es im Leben wirklich an? Was ist wirklich der Sinn des Lebens? Und da lesen wir in Prediger Kapitel 3, 1 bis 11 Folgendes. Prediger Kapitel 3, 1 bis 11. Speziell in diesem Abschnitt geht es um die Zeit. Und Salomo stellt fest, dass unsere Zeit begrenzt ist, aber es nicht nur ist unsere Zeit begrenzt, sondern auch die Phasen unseres Lebens, die Umstände unseres Lebens, die sind nicht in unserer Hand. Wir haben keine Kontrolle über die Umstände unseres Lebens. Prediger 3, die Verse 1 bis 11. Alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und Heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und Verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und Flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Also, was wir hier gelesen haben, ist Folgendes. Viele Dinge in unserem Leben, sie kommen und sie gehen. Es gibt aber eine Sache, die bleibt bestehen. Es gibt eine Sache, die dich ein Leben lang begleiten wird. Und das ist die Ewigkeit, die Gott in dein Herz gelegt hat. Das heißt, in dem Moment, wo du gezeugt worden bist, in dem Moment, wo dein Herz angefangen hat zu schlagen, hat Gott, dein Schöpfer, die Ewigkeit in dein Herz gelegt hat. Ein Loch in dein Herz gelegt, das nur er selbst füllen kann. Ihr Lieben, und wenn wir ehrlich sind, dann spüren wir das. Wir wollen unsere Freunde am liebsten für immer behalten wollen. Wir wollen, dass unsere Leistungen am liebsten für immer bestehen bleiben. Wir wollen bestimmte Momente für immer festhalten wollen. Was glaubt ihr, warum wir ständig mit unseren Handys und Smartphones umherlaufen und ständig Fotos machen? Weil wir bestimmte Momente festhalten wollen für immer. Gleichzeitig ist da aber auch die Angst vor Vergänglichkeit, Angst vor Bedeutungslosigkeit, Angst vorm Älterwerden, Angst vor Krankheiten, Angst vor dem Tod. Und gerade die Corona-Zeit hat uns gezeigt, wie sehr unsere Gesellschaft am eigenen Leben hängt und den Tod fürchtet. Auch das hat damit zu tun, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Einige von euch wissen ganz genau, wovon Salomo hier spricht. Ihr habt alles Mögliche ausprobiert, um dieses Loch in eurem Herzen zu füllen. Mit Geld, mit Arbeit, mit Beziehungen, mit Hobbys, mit einem schönen Haus, mit einem schönen Auto und so weiter. Musstet aber anschließend feststellen, dass das Loch im Herzen immer noch nicht gefüllt ist. Und was machen wir, wenn wir diese bleibende Erfüllung, dieses echte Glück nicht gefunden haben? Wir suchen weiter. Wir suchen es in einer neuen Beziehung, in einem neuen Wohnort, in einer neuen Gemeinde, in einer neuen Arbeitsstelle und sagen, wenn ich diese Veränderungen vornehme, nochmal neu starte in meinem Leben, dann werde ich glücklich sein. Und viele von uns haben das schon ausprobiert. Musstet aber am Ende feststellen, dass das Loch im Herzen immer noch da ist. Warum ist das so? Weil Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. C.S. Lewis hat mal diesen bekannten Satz gesagt, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Ihr Lieben, wir haben hier in Prediger Kapitel 3 gelesen, dass jedes Vorhaben unter der Sonne seine bestimmte Zeit hat. Zeit geboren zu werden, Zeit zu sterben, Zeit zu pflanzen, Zeit zu ernten, Zeit zum Bauen, Zeit zum Abreißen. Das heißt, diese Dinge kommen und gehen. Und wenn wir uns mal diese Liste anschauen, dann stellen wir fest, über viele Dinge haben wir keine Kontrolle. Wir haben keine Kontrolle über den Zeitpunkt unserer Geburt, über den Zeitpunkt unseres Todes. Wir haben auch keine Kontrolle über die Zeiten des Friedens und über die Zeiten des Leids. Über die Zeiten des Friedens und über die Zeiten des Unfriedens. Und gefühlt verbringen wir unser Leben damit, uns auf jede Phase des Lebens möglichst gut vorzubereiten. Das ist der Grund, warum wir Versicherungen abschließen, warum wir uns beim Autofahren anschnallen, warum wir Geld sparen, warum wir uns versuchen, gesund und ausgewogen zu ernähren. Wir wollen auf jede Phase vorbereitet sein. Diese Dinge geben uns das Gefühl, dass wir Kontrolle über diese Dinge haben. Doch Salomo macht hier deutlich, über die meisten Dinge unseres Lebens haben wir keine Kontrolle. Er macht aber deutlich, dass wir noch ein weiteres Problem haben. Wir haben nicht die Kontrolle über die Umstände in unserem Leben, wir haben aber auch keine Kontrolle über unsere Zeit. Er sagt, dass die Zeit zum Geborenwerden und Zeit zum Sterben. Was er damit sagen will, ist, Zeit ist eine begrenzte Ressource. Sie läuft unaufhaltsam ab. Wir können sie nicht festhalten. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag, nicht mehr und auch nicht weniger. Und mit jedem Tag und mit jeder Minute kommen wir dem Tod einen Schritt näher. Und auch das ist Nichtigkeit in den Augen des Predigers. Nun, ihr Lieben, wären wir Tiere, würde uns das nicht weiter stören. Aber wir sind keine Tiere, wir sind Menschen, die nach dem Bild dessen erschaffen sind, der ewig ist. Wir sind Menschen, die nach dem Bild dessen erschaffen sind, der uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Das ist der Grund, warum uns die Vergänglichkeit des Lebens so zu schaffen macht. Wir sind frustriert darüber, dass wir nicht in der Lage sind, Kontrolle über die Zeit zu erlangen. Es ist so, als ob es da eine Stimme in jedem von uns gibt. Das fühlt sich nicht richtig an. Das sollte nicht so sein. Tief in uns spüren wir, dass wir zu etwas viel Größerem erschaffen wurden, als einfach nur in diesem irdischen, begrenzten Rahmen dieses Lebens zu leben. Ihr Lieben, die Frage ist aber, wie gehen wir mit der Nichtigkeit, mit der Bedeutungslosigkeit des irdischen Lebens um? Sind wir diesen verschiedenen Phasen des Lebens einfach hilflos ausgeliefert? Müssen wir die Vergänglichkeit des Lebens einfach so hinnehmen und akzeptieren und möglichst darauf achten, dass wir halbwegs gut auf diese verschiedenen Phasen reagieren? Die Antwort lautet nein. Sondern wir wenden uns an den, der außerhalb der Zeit ist. Wir wenden uns an den, der nicht unter der Sonne ist, sondern der über der Sonne ist. Und der nicht nur über der Sonne ist, sondern auch derjenige ist, der regiert. Was glaubst du, warum Gott die Ewigkeit in dein Herz gelegt hat? Er hat es nicht getan, um dich zu ärgern oder um dich gar zu quälen, sondern er hat die Ewigkeit in dein Herz gelegt, damit du ihn suchst. Und derselbe Gott sagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Gott hat absichtlich die Ewigkeit in dein Herz gelegt, damit du erkennst, dass diese vergänglichen irdischen Dinge des Lebens dein Herz nicht füllen können und dir nicht die echte Erfüllung und das wahre Glück geben. Das heißt, wir wenden uns an den, der außerhalb der Zeit ist, der von sich gesagt hat, ich bin, der ich bin. Nicht, ich bin, der ich war oder ich bin der, der irgendwann mal sein wird, sondern ich bin, der ich bin. Gott hat die Zeit erschaffen. Und genauso wie Gott in den Himmel, die Erde, die Sonne, den Mond, die Sterne erschaffen hat, genauso hat er auch die Zeit erschaffen. Und genauso wie Gott über seine Schöpfung regiert, genauso regiert Gott auch über die Zeit. Ihr Lieben, und das Wunderbare, das Großartige an unserem Bibeltext heute Morgen ist, der Text zeigt uns nicht nur die Bedeutungslosigkeit und die Nichtigkeit des irdischen Lebens auf, sondern der Text zeigt uns auch, welche Absichten und Ziele Gott mit unserem Leben und mit unserer Zeit verfolgt. Welches Wort kommt mit Abstand am häufigsten hier in Prediger Kapitel 3, 1 bis 11 vor? Ich habe es gehört, das ist das Wort Zeit. Jedes Vorhaben unter der Sonne hat seine Zeit. Im Deutschen haben wir, soweit ich weiß, nur ein Wort für Zeit, nämlich Zeit. Im Griechischen ist es anders. Da gibt es mindestens zwei Wörter für Zeit. Das eine Wort lautet Chronos. Daher haben wir auch das Wort Chronologie. Das bedeutet, also Chronos ist ein bestimmter Moment, also ein bestimmter Zeitpunkt innerhalb der Geschichte, innerhalb eines Zeitraums. Aber es gibt noch einen zweiten Begriff im Griechischen für Zeit und das ist das Wort Kairos. Und Kairos ist viel mehr als Chronos. Kairos ist nicht nur ein bestimmter Moment innerhalb eines Zeitraums, sondern Kairos bedeutet günstiger Zeitpunkt oder auch bedeutender Zeitpunkt. Nun ist das so, das alte Testament wurde in Hebräisch verfasst und nicht in Griechisch. Aber die älteste Übersetzung des Alten Testaments, welche wir haben, die wurde schon 250 vor Christus übersetzt von gelehrten hellenistischen Juden, die sowohl in der hebräischen als auch in der griechischen Sprache fit waren. Das ist nämlich die Septuaginta. Und ich möchte euch fragen, was glaubt ihr, für welche Übersetzung haben diese sich entschieden? Welches Wort kommt hier im Prediger 3 immer und immer wieder vor? Ist es das Wort Chronos oder Kairos? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde jetzt vom Gefühl her sagen, es müsste eigentlich Chronos sein. Jedes Vorhaben hat seine bestimmte Zeit. Geboren zu werden hat seinen Moment, sterben hat seinen Moment. Aber das ist nicht richtig. Sie haben sich für das Wort Kairos entschieden. Ihr Lieben, und wenn der Prediger sagt hier, jedes Vorhaben unter der Sonne hat seine bestimmte Zeit, Zeit fürs Bauen, Zeit fürs Pflanzen, Zeit fürs Ernten, Zeit fürs Abreißen, dann will er damit nicht sagen, hey, schau, dass du all diese Dinge möglichst zum richtigen Zeitpunkt hinbekommst oder diese Phasen einfach hinnimmst, sondern er will damit sagen, aus der göttlichen Perspektive, von seinem ewigen göttlichen Zeitplan her, haben all diese Phasen, all diese Dinge eine Bedeutung im Leben eines gläubigen Menschen. Warum haben sie eine Bedeutung im Leben eines gläubigen Menschen? weil Gott alles schön gemacht hat zu seiner Zeit. Wisst ihr Lieben, unser Problem ist, dass uns die Perspektive Gottes fehlt. Wir sind so beschäftigt mit unserem Alltag, mit den Aufgaben hier und jetzt und wir sind besorgt. Das heißt, wir sind meistens mit der Chronos-Perspektive unterwegs. Wir leben oft hier und jetzt, und dann passiert irgendwas in unserem Leben und dann sind wir besorgt und fragen uns, wo ist Gott und warum hat er es zugelassen? Und wir versuchen, diese Phase im Leben möglichst schnell wieder zu verlassen. Und dann vergehen ein paar Jahre und wir schauen zurück und stellen fest, das war ein ganz bedeutender Moment in meinem Leben. Das war ein Moment, der lebensverändernd war. Ich habe keinen Sinn damals, nichts Gutes damals in dieser Phase gesehen. Aber jetzt, rückblickend, erkenne ich, Gott hat diese Phase in meinem Leben gebraucht. Und dieses Beispiel zeigt uns doch, dass Gott die Kontrolle über die verschiedenen Phasen unseres Lebens hat. Dass Gott die Macht über die Dinge in unserem Leben hat. Er wird alles schön machen zu seiner Zeit. Egal, was du gerade durchmachst in deinem Leben. Egal, was in deinem Leben gerade passiert. Es ist nicht außerhalb der Macht Gottes. Es ist nicht außerhalb der Kontrolle Gottes. Sondern er formt, er lenkt deine Geschicke, er führt, er leitet deine Umstände zu seinem Wohlgefallen. Und das ist die Bedeutung von Kairos. Ihr Lieben, ich sage euch das ganz offen. Also ich vom Typ her bin jemand, der dazu neigt, an der Vergangenheit festzuhalten. Ich glaube, dass ich meine erste Midlife-Crisis, also die Psychologen sprechen von einer Krise in der Mitte des Lebens, ich hatte die wahrscheinlich schon mit 32. Ich habe mich da nochmal angemeldet in einem Fußballverein und wollte nochmal anknüpfen an die alten, glanzvollen Zeiten. Ich übertreibe natürlich, aber ich bin joggen gewesen, ich habe mich in Form gebracht, habe ich gedacht. Und dann habe ich mich da angemeldet und dann bin ich zum Training gekommen. Und es hat gar nicht lange gedauert. Und dann stelle ich auf einmal fest, du hast nicht mehr die Schnelligkeit und die Kondition wie mit Anfang 20. Und nach dem Training kam dann der Trainer auf mich zu und hat mich dann gefragt, wie ich das erlebt habe. Und wir haben dann miteinander geredet und dann sagte er, du, ich habe einen Vorschlag für dich. Wir haben noch eine Seniorenmannschaft und ich würde dir empfehlen, versuch es mal bei den alten Herren. Und ihr glaubt nicht, wie sehr mich das gewurmt hat, wie lange ich noch darüber getrauert habe, dass diese Phase, wo man zu besonderen sportlichen Leistungen fähig war, für immer vorbei war. Geschwister, aber manchmal ist das nicht nur die Trauer darüber, dass bestimmte Momente und Phasen für immer vorbei sind. Manchmal ist es auch ein Grübeln über die Entscheidungen, die man in der Vergangenheit getroffen hat. Was ist, wenn ich diese Entscheidung getroffen hätte? Oder was ist, wenn ich diese Entscheidung nicht getroffen hätte? Was ist, wenn ich diese Ausbildung gemacht hätte und nicht diese? Dieses Haus gekauft hätte und nicht dieses? Und was passiert? Wir leben in der Vergangenheit. Wir verbringen den Tag mit Tagträumen über die schönen Momente aus der Kindheit, aus der Vergangenheit. Oder wir verbringen den Tag mit Bedauern über Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und das ist eigentlich genau das, was der Satan möchte. Er möchte, dass wir die verschiedenen Phasen des Lebens verschwenden, dass wir hängen bleiben, entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ich meine, es gibt Singles, die sagen, Mensch, wann ist diese Zeit endlich zu Ende? Ich habe es satt, allein zu sein. Ich möchte endlich heiraten. Und dann gibt es Verheiratete, die denken, Mensch, wie wäre das nochmal ein Single zu sein? Nochmal frei und unabhängig zu sein wie ein Single. Aber was haben diese Gedanken gemeinsam? Sie alle halten uns davon ab. Sie alle hindern uns daran, im Hier und Jetzt zu leben. Die Gelegenheiten und Möglichkeiten zu sehen, die Gott uns heute schenkt. Alles ändert sich, wenn wir auf diese verschiedenen Lebensphasen aus der Perspektive Gottes schauen. Wenn wir in all diesen verschiedenen Phasen des Lebens einen bedeutenden Zeitpunkt sehen, den Kairos. Ja, natürlich war ich Anfang 20 noch fitter und gesünder und stärker, aber ich muss diesen Zeiten nicht nachtrauen. Denn auch die Phase, in der ich mich jetzt befinde, ist ein Kairos, ein bedeutender Zeitpunkt. Vielleicht geht es mir gerade nicht so gut wie mit Anfang 20, aber auch diese Phase ist nicht außerhalb der Kontrolle Gottes. Und er formt, er lenkt meine Geschicke. Ja, vielleicht kann ich nicht mehr so sehr mit meiner Kraft und meiner Energie dienen, aber dafür mit meiner Lebensweisheit und meinen Lebenserfahrungen. Und deshalb möchte ich auch diese Phase, ob ich jetzt 40, 50, 60, 70, 80 bin, nicht verschwenden. Geschwister, aber die Frage ist doch, glauben wir das? Glauben wir tatsächlich, dass Jesus aktiv beteiligt ist in unserem Leben? Und ihr sagt vielleicht, was ist das für eine Frage? Natürlich glauben wir daran. Wir sind doch keine Deisten. Der Deismus lehrt ja, dass Gott die Welt erschaffen hat, sich anschließend zurückgezogen hat und die Welt seitdem auf sich allein gestellt hat. Glauben wir das? Glauben wir nicht. Christen glauben daran, dass Gott aktiv beteiligt ist, dass er regiert über die Umstände dieser Welt, aber auch über die Umstände unseres persönlichen Lebens. Aber es ist wirklich so, dass wir daran glauben. Denkt zum Beispiel an unsere Gebete. Ja, da geht es jemandem nicht so gut. Jemand geht durch eine schwere Zeit und wir beten für diese Person. Und dann sagen wir, Herr, sei du bitte bei Bruder X, bei der Schwester Y. Und natürlich weiß ich, was wir damit meinen. Tröste sie, schenk ihr Frieden, schenk ihr Heilung, schenk ihr Kraft. Lass sie wissen, dass du da bist, dass du sie nicht allein gelassen hast. Aber nicht immer sagen wir das, sondern wir sagen, Herr, sei du bitte bei dieser Person. Aber die Frage, die sich dann stellt, ist, wo war der Herr bis zu diesem Zeitpunkt? Also wenn wir sagen, Herr, sei du bei diesem Bruder oder bei dieser Schwester, wo war dann der Herr bis jetzt? Also war der abwesend? War Jesus irgendwo unterwegs? Hat er sich eine Pause gegönnt? Also wenn wir wirklich glauben, dass er aktiv beteiligt ist in unserem Leben, dann müssen wir doch sagen, Herr, danke, dass du schon längst da bist. Mitten im Leid. Danke, dass du aktiv bist im Leben dieser Schwester, im Leben dieses Bruders. So wie du versprochen hast, ich werde dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Glauben wir daran, dass Jesus aktiv beteiligt ist in den verschiedenen Phasen unseres Lebens, ganz egal, ob es schmerzvolle, leidvolle Phasen ist oder schöne Phasen in unserem Leben sind. Ich möchte dir einfach zusprechen, wenn du ein Kind Gottes bist, dann befindest du dich nicht in einem außer Kontrolle geratenen Zug, bei dem man nicht weiß, wie und wo die Fahrt endet. Sondern Gott formt, er lenkt deine Geschicke, er leitet und führt deine Umstände in einer Weise, wie du es vielleicht jetzt noch nicht fassen kannst. Das sagt der Prediger ja auch im Vers 11. Wir können das Werk Gottes nicht immer ergründen. Aber gleichzeitig wissen wir, Gott wird alles schön machen zu seiner Zeit. Egal in welcher Situation wir uns gerade befinden, wir glauben an einen Gott, der in der Lage ist, selbst die schlimmsten Dinge in unserem Leben, die uns widerfahren, zum Guten zu führen. Völlig egal, wie tragisch deine Situation ist, völlig egal, ob du dir das vorstellen kannst oder nicht, dass Gott daraus noch etwas Gutes tun kann. Er kann es. Die Bibel ist voll von solchen Beispielen. Jeder von euch, der die Bibel gelesen hat, der weiß, dass Gott Dinge, die vielleicht hoffnungslos und aussichtslos sind, zum Guten wenden kann. Denkt mal zum Beispiel an die Geschichte von Josef. Doch die Frage, auf die ich noch zum Schluss eingehen möchte, ist diese hier. Woher wissen wir überhaupt, dass der Gott, der außerhalb unserer Zeit ist, für uns ist? Woher wissen wir überhaupt, dass dieser Gott gute Absichten und Ziele mit unseren Umständen verfolgt? Denn sind wir doch ehrlich, wenn wir auf die Umstände unseres Lebens schauen, auf die Umstände in unseren Familien, da ist die schwierige Ehe, da sind die angespannten Beziehungen. Wenn wir uns die Ereignisse in dieser Welt anschauen, die Kriege, die Hungersnöte, die Naturkatastrophen, dann müssen wir doch eigentlich ehrlich sein und sagen, alles, was wir sehen, alles, was wir wahrnehmen, steht im Gegensatz zu dieser Wahrheit. Alles, was wir sehen, scheint im Widerspruch zu stehen zu dieser Wahrheit, dass Gott die Kontrolle hat, dass er regiert, dass er uns Menschen liebt und gute Absichten mit uns verfolgt. Wie können wir trotzdem wissen, dass dieser Gott für uns ist, dass er über unsere Phasen des Lebens regiert, dass er unser Leben in seiner Hand hält und unsere Umstände zu seinem Wohlgefallen führen wird? Woher wissen wir das? Wenn wir wirklich erkennen wollen, dass Gott für uns ist, dass er gute Absichten verfolgt in unserem Leben, dann dürfen wir nicht auf unsere Umstände schauen, sondern müssen wir auf Jesus schauen. Denn in der Person Jesus Christus sehen wir einen Gott, der zu jedem Zeitpunkt immer das Richtige tut. Wisst ihr, bevor Jesus auf diese Erde kam, gab es eine Stille von 400 Jahren. Zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, zwischen Maleachi und Johannes dem Täufer, haben wir eine Stille von 400 Jahren. 400 Jahre haben sich die Menschen gefragt, wo bleibt der Messias? Wo bleibt der Erlöser? Was ist mit den Verheißungen, die wir haben? Wo bleibt unsere Rettung? Wo bleibt unsere Hilfe? Eine Generation nach der anderen fragte sich, hat Gott uns verlassen? Hat Gott uns vergessen? Hat Gott uns im Stich gelassen? Und dann kommen wir zum Neuen Testament, Galater Kapitel 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste zur Sohnschaft. Jesus kam nicht zu spät. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jesus kam auf diese Erde. Er wurde geboren in Bethlehem. Er ist aufgewachsen in Nazareth. Er nahm zu an Alter, Weisheit, Gunst bei Gott und bei den Menschen. Weitere 30 Jahre lebte er zu Hause bei seiner Familie, unter der Autorität seiner Eltern. Und auch in dieser Zeit mussten sich doch die Menschen gefragt haben, wird aus diesem jungen Mann jemals etwas werden? Wird aus diesem jungen Mann jemals etwas mehr werden als einfach ein Sohn, der Sohn eines Zimmermannes? Kann überhaupt jemals etwas Gutes aus Nazareth kommen? Und auch hier wieder genau zum richtigen Zeitpunkt stellt sich Jesus den Menschen am Jordan vor als das Lamm, das die Sünden der Welt trägt. Nach 3 Jahren des öffentlichen Dienstes wurde Jesus gefangen genommen. Er wurde überliefert in die Hände der Sünder. Er wurde verhört, er wurde geschlagen, bespuckt. Er wurde ausgepeitscht und am Ende ans Kreuz genagelt. Wenn es irgendeinen Moment gab, bei dem die Leute sich gedacht haben, das, was hier passiert, ist völlig außer Kontrolle geraten, dann muss das genau dieser Moment sein. Als er in die Hände der Sünder überliefert wurde, als sie mit ihm Mutwillen trieben. Doch dann lesen wir in 1. Korinther Kapitel 15, 3 und 4, was sagt Paulus dort? Er sagt, das, was mir überliefert worden ist, das gebe ich auch euch weiter, dass der Jesus Christus gestorben ist für unsere Sünden nach den Schriften. Dass er begraben wurde und auferstanden ist nach 3 Tagen nach den Schriften. Das bedeutet, auch all das, was dort auf Golgatha passierte, geschah unter der souveränen Hand Gottes. Jesus musste sterben, damit wir ewig leben können. Jesus musste sein Blut vergießen, damit wir Vergebung der Sünden haben konnten, eine ewig erlöst werden konnten. Nachdem Jesus gestorben ist, wurde er in ein Grab gelegt. 3 Tage mussten sich die Jünger fragen, was passiert mit uns? 3 Tage Zweifel, 3 Tage Ungewissheit, 3 Tage Fragen über Fragen. Ist sein Auftrag gescheitert? Ist seine Mission irgendwie zu Ende gegangen? Was ist mit uns? Wie geht es mit uns weiter? Und auch hier, genau zum richtigen Zeitpunkt, nach 3 Tagen öffnet sich das Grab. Jesus steht von den Toten auf als Sieger über Sünde, Tod, über die Hölle. Er erwirkt mit der Auferstehung eine ewige Erlösung von uns. 2000 Jahre später sitzen wir hier heute im Raum. Und ähnlich wie die Jünger zwischen Karfreitag und Ostersonntag fragst du dich vielleicht auch, Herr, wo bist du? Hast du meine Situation im Griff? Wirst du mich durchtragen? Wirst du mich ans Ziel bringen? Herr, wo bist du? Und Paulus sagt im Philipperbrief, dass Jesus auf dem Thron sitzt. Er regiert. als König der Könige über und Herr aller Herren. Nicht nur über die Weltgeschichte, sondern auch über die Umstände in deinem persönlichen Leben. Ihr Lieben, Jesus regiert nicht nur, sondern er bereitet sich auch auf seine Wiederkunft vor. Er wartet auf diesen Zeitpunkt, wenn der Vater ihm sagen wird, mein Sohn, jetzt ist es soweit. Der Zeitpunkt ist jetzt gekommen, zurück auf die Erde zu gehen, um die Erlösten abzuholen. Peter Strauch schreibt in seinem Lied, Herr, ich sehe deine Welt, in der dritten Strophe, du regierst auch über die Zeit und bald ist es soweit, dann wirst du sichtbar kommen. Mit uns sehnt sich die Natur und alle Kreatur nach deiner Herrlichkeit. Und dann im Chorus heißt es, darum bete ich dich an, weil ich nicht schweigen kann. Die Freude füllt mein Singen. Staunend habe ich erkannt, ich bin in deiner Hand und du lässt mich nicht los. Ihr Lieben, das ist unsere Perspektive. Es geht für uns nach Hause. Mit jedem Tag nähern wir uns der Heimat. Bald kommt dieser Tag und er wird gar nicht mehr lange sein, an dem Jesus wiederkommen wird, an dem wir entrückt werden und bei ihm sein werden. Und dann werden sich alle unsere Träume erfüllen. Dann werden alle unsere Sehnsüchte gestillt werden. Es wird kein Leid, keine Trauer, kein Geschrei, keine Sünde mehr geben, sondern wir werden den König sehen in all seiner Schönheit und er wird die Tränen in unseren Augen abwischen oder von unseren Augen abwischen. Und spätestens dann, ihr Lieben, werden wir gemeinsam sehen und erkennen, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Wir werden gemeinsam staunen, wie Gott auch die vermeintlich unwichtigen Momente unseres Lebens zu wichtigen Momenten gemacht hat, zu bedeutenden Momenten gemacht hat. Wir werden gemeinsam staunen, wie Jesus auch aus den schmerzvollen und leidvollen Phasen unseres Lebens etwas Gutes gemacht hat. Er wird alles wiederherstellen und wir werden feststellen, dass kein Gebet, das wir gesprochen haben, vergeblich war, dass keine Träne, die wir vergossen haben, vergeblich war, dass kein Schmerz, den wir verspürt haben, vergeblich war, dass kein Werk, das wir im Namen Jesu Christi getan haben, vergeblich war. Wir werden das ganze Bild sehen, wie Jesus alles wiederherstellen wird. Ihr Lieben, die Botschaft der Predigt heute Morgen aus Prediger Kapitel 3 lautet nicht, dieses kurze Leben hier auf dieser Erde möglichst gut auszunutzen, möglichst viel aus diesem kurzen Leben mitzunehmen, sondern die Botschaft von Prediger 3 lautet, wenn auch du heute Morgen hier in den Reihen sitzt und die Nichtigkeit und die Bedeutungslosigkeit dieses Lebens hier auf dieser Erde verspürst, wenn du den Eindruck hast, dass du gefangen bist in den verschiedenen Phasen des Lebens, wenn du den Eindruck hast, dass du keine Kontrolle oder dass die Umstände in deinem Leben außer Kontrolle geraten sind und dass dir nichts anderes geblieben ist, als einfach auf die Umstände zu reagieren, dann lautet die Botschaft, auf ihn zu blicken, der nicht unter der Sonne ist, sondern der über der Sonne ist, der auf dem Thron sitzt, der außerhalb der Zeit ist, ihm zu vertrauen, dass sein Zeitpunkt, sein Zeitplan immer richtig ist, dass seine Absichten immer gut sind, ihm zu vertrauen, dass der Moment, in dem du dich gerade jetzt befindest, diese Phase eine bedeutungsvolle Phase ist. In deinen Augen scheint sie vielleicht unwichtig zu sein, aber aus der göttlichen Perspektive ist das eine sehr bedeutende Phase. Und deshalb frag Gott, was er dir zeigen möchte, was er dir sagen möchte, wo er dich gebrauchen möchte, wo er dich vielleicht verändern möchte. Vielleicht sitzt du heute Morgen aber auch hier und sagst, auch ich spüre die Nichtigkeit und die Bedeutungslosigkeit des irdischen Lebens, aber ich habe noch keine Beziehung zu Gott. Ich habe noch keine Verbindung zu ihm. Dann möchte ich auch dich einladen, heute zu Jesus zu kommen, ewiges neues Leben zu bekommen. Wie geht das? In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ewiges Leben zu bekommen bedeutet, an Jesus Christus zu glauben. Und an Jesus zu glauben bedeutet, umzukehren, zu sagen, Jesus, bitte vergib mir meine Sünden. Vergib mir, dass ich dich so lange ignoriert und ausgeklammert habe in meinem Leben. Ich höre auf, das Loch in meinem Herzen mit allem Möglichen zu füllen, außer mit dir. Ich möchte damit aufhören, mein Glück und meine Zufriedenheit in allem anderen zu suchen, außer bei dir. Komm du in mein Leben, sei du mein Herr und mein Gott. Wir nennen es Bekehrung. Und dann wirst auch du ewiges Leben bekommen. Und das Besondere ist, Jesus Christus, er gibt uns nicht nur ewiges Leben, sondern er ist das ewige Leben. In dem Moment, wo wir Jesus Christus annehmen als unseren persönlichen Herrn und Retter, da beginnt das ewige Leben für uns. Jesus ist das ewige Leben. Jesus ist der Einzige, der die Sehnsüchte unseres Herzens füllen kann. Er ist der Einzige, der das Loch in unserem Herzen füllen kann. Wenn wir in ihm sind, dann kommt unser Herz zur Ruhe. Oder auch wie der Kirchenvater Augustinus gesagt hat, unruhig ist mein Herz, bis es ruht in dir, o Gott. Amen.